Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 113 von Single Trails und Single Mode. Heute ist eine ganz spezielle Folge, weil ich bin zusammen mit Steffi Maat auf großer Deutschlandtour, wie in den letzten Podcasts ja schon angedeutet. Und aktuell sitzen wir in Hamburg im Hotel, haben einen Ruhetag. Und wir haben gedacht, wir reden jetzt einfach mal darüber, was uns so die letzten Tage und die letzten vielen, vielen Stunden auf dem Rad so widerfahren ist. Hi Steffi.
Hi Tobi und liebe Zuhörer, lange nicht gesehen. Jetzt sehen wir uns schon wieder. Ich dachte, ich habe mal Ruhe vor dir hier 3 Stunden im Hotelzimmer.
Genau, wir haben im letzten Jahr ja schon eine Vorbesprechung dieser ganzen Geschichte gemacht, als wir das erste Mal auf den Deutschlandrad gegangen sind. Damals sind wir von Dresden über den Chiemsee, Schweiz nach Stuttgart gefahren, haben Andi Wittmann besucht, Ralf Neff, André Wagenknecht und dann nachher Markus Klausmann und Manuel Fumisch. Und dieses Jahr sind wir da auch wieder beim Manni gestartet. Nicht bei ihm direkt, sondern beim Kendall Factory Racing Team. Und der Plan war, wir fahren in den Norden hoch ans Meer. Du warst noch nie vorher an der Nordsee, oder?
Ich war ganz früher mal beim BMX-Rennen in Bremen. Da sind wir mal einen Tag da hoch und mal kurz durchs Watt gelatscht. Aber tatsächlich hatte ich keine Ahnung, wie weit hoch das ja eigentlich geht. Wir waren ja jetzt in Cuxhaven gestern. Und es ist schon, glaube ich, das nördlichste. Obwohl, da gibt es noch irgendwelche Inseln in der Nordsee, die noch höher sind, ne?
Es gibt noch ganz schön viele von Deutschland, was noch höher ist.
Von Deutschland, ja, aber in der egal. Also Geografie war noch nie meins, aber ich habe mich schon sehr nördlich gefühlt. Und einfach das Gefühl, dass wir von, ja, am Ende, man könnte es ja letztes Jahr in dieses Jahr zusammenrechnen, vom Bodensee bis an die Nordsee gefahren sind. Das war schon, also es ist schon, da bin ich schon ein bisschen stolz.
Im Gegensatz zu letztem Jahr haben wir irgendwie, es ist ja schon ein bisschen anders dieses Jahr, weil die Touren sind irgendwie viel länger. Also ich glaube, wir sind letztes Jahr, das längste waren wir 170. Und aber sonst immer so um die 100 circa. Also wir sind ja selten über die 120, 130 gefahren. Und das ist dieses Jahr eigentlich fast jede Tour, ich glaube, eine einzige war unter 100 und alle anderen sind halt weitaus drüber. Hattest du ein bisschen Angst vor diesem Jahr?
Also ehrlich gesagt, nein, weil ich dachte, wir schaffen es sowieso nicht. Ich dachte so, gut, dann schaffen wir es halt nicht, ist auch nicht so schlimm, weil ich habe ja im Training, also du hast ja auch viel trainiert, weiß ich ja, eigentlich immer nur so 50, 60 gefahren und bin, glaube ich, 2-3 Mal nur 100 gefahren und das war jedes Mal schlimm. Dann dachte ich mir so, wir schaffen das nie im Leben, irgendwo jeden Tag über 100 zu fahren oder teilweise sogar 200. Also wir sind ja vorgestern 220 gefahren, absolut verrückt. Und dann habe ich jetzt das Gefühl, mein Körper hat einfach komplett abgeschlossen mit dem Thema. Ja. Der funktioniert einfach nur.
Ich habe immer so das Gefühl, ab irgendeinem Moment sagt der Körper so, alles klar, das ist jetzt das, was wir machen. Also wir fahren jetzt irgendwie wirklich jeden Tag 8 Stunden Rad. Ja gut, dann, ja. Du musst es nur sagen, dann machen wir das halt jetzt.
Vielleicht kannst du den Hörern mal von deinem Johnny erzählen.
Ja, genau.
Der da im Magen sitzt und die ganze Zeit einschaufelt und sagt, wir brauchen mehr Kohlen. Und dann kommt noch ein Riegel rein und noch ein Gel. Ja, irgendwie geht der Körper, also man kippt ja nicht einfach um. Also das ist einfach im Kopf, wenn du das wirklich willst, dann fährst du da durch. Außer du kriegst vielleicht, keine Ahnung, Muskelkrampf oder so, aber das haben wir nicht.
Ich finde das wirklich faszinierend. Also wenn wir halt in die Planung nochmal reingehen, und zwar, oder wir wollten halt eigentlich so dieses von der Schweiz bis hoch an die Nordsee machen. Und dann haben wir halt mit Komoot halt diese Touren zusammengesteckt. Und ja, irgendwie sind uns dann am Ende die Tage ausgegangen, weil du musst jetzt halt irgendwie nach der Tour schon relativ schnell wieder weg. Wir besuchen relativ viele Leute. Wir waren jetzt schon bei MTB News, eben bei Manni Fumisch. Taxi haben wir schon besucht. Die ganzen Videos gibt es jetzt schon auf MTB News.
Und Schwalbe und Abus. Also genau. 6 Stops jetzt schon gemacht.
Schwalbe, Abus noch. Und ja, jetzt kommen auch noch welche. Und genau, dieser Podcast geht ja quasi am Montag online. Und dann kann man auch schon sagen, Montag besuchen wir quasi den letzten auf unserer Reise. Und das ist Cem Özdemir. Den treffen wir vom Bundestag und sprechen mit ihm über Radfahren und über Radwege. Und der ist natürlich jetzt nicht so frei vom Kalender wie andere Leute. Von daher ist diese Tour so ein bisschen, ja, am Ende so ein bisschen zeitlich zusammengeschrumpft, aber von den Kilometern nicht.
Ja, eigentlich gut so, ne? Weil was will man sonst machen? Eigentlich ist man ja froh, wenn man den ganzen Tag auf dem Rad sitzt. Du willst ja auch nicht ewig im Hotelzimmer rumhängen oder so, sondern du willst ja auch einfach draußen sein und was sehen. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass wir jetzt gesagt haben, wir schieben es ein bisschen zusammen und ja, geben es uns komprimiert.
Was sich im Gegensatz zu letztem Jahr auch noch verändert hat, ist, ich habe halt viel, viel weniger Klamotten dabei. Letztes Jahr hatten wir halt irgendwie noch eine Tasche dabei, die irgendwie im Auto mitgefahren ist und so. Und dieses Mal habe ich tatsächlich alle Sachen, die irgendwie, die ich brauche, am Rad. Was teilweise dazu führt, dass man halt, dass ich jetzt schon seit 3 Tagen mit einem Fleck auf der Hose rumlaufe, weil ich halt genau eine Hose zum draußen rumlaufen habe.
Aber gleich wird es besser. Wir fahren gleich zu Nils Peter Jensen, der hat die Waschmaschine, die Tür schon aufgemacht.
Und das will ich auch hoffen, weil gestern sind wir vorgestern 220 gefahren, gestern 125 und kurz vor Ende mussten wir Fähre fahren. Und dann meint Steffi zu mir, du, zieh dir mal was über, weil du hast relativ fiese weiße Schweißflecken auf dem Rücken.
Bevor jetzt alle abschalten, vielleicht zu schöneren Themen, Tobi.
Also es ist tatsächlich spannend, oder das ist, finde ich, auch das, was, ja, was irgendwie diese Tour ausmacht oder was grundsätzlich Bikepacking ausmacht, ist, dass man halt nichts, man braucht im Grunde nichts. Also du brauchst halt das Rad und du brauchst halt, ich habe jetzt 2 Trikotsätze dabei, ein T-Shirt und eine Hose. Und das war's, mehr habe ich nicht dabei und es ist halt extrem spannend, wie viel Zeit man eigentlich hat und wie wenig Gedanken man sich machen muss, wenn man so wenig Zeug dabei hat.
Ja, das ist total befreiend. Also das ganze Thema überhaupt, auch für mich, ich bin ja so ein Planungsfreak, ich muss ja immer genau wissen, was passiert und so. Und das habe ich jetzt komplett abgegeben. Ich weiß, wir fahren Rad und es passiert auch nichts. Also ich hatte jetzt den einen Tag in Münster, habe ich Mittag gegessen, mein Handy-Akku war leer, Tobi ist schon vorgefahren, irgendwie wusste ich nicht genau, wo es lang geht. Und dann habe ich einfach Leute gefragt, ob ich dort mein Handy laden kann. Also das mache ich normalerweise nie, weil ich bin einfach vorbereitet. Mhm. Aber man merkt einfach, dass egal, wo du hinkommst, sind doch alle hilfsbereit und du kommst schon irgendwie weiter. Und das ist irgendwie für mich so das Abenteuer, weil klar, man sagt, durch Deutschland fahren, das ist das jetzt für ein Abenteuer, aber also ich finde das schon riesig cool, dass wir das machen.
Das ist halt wirklich, also ich meine, ich habe ja auch echt schon viel gesehen so, aber ja, keine Ahnung, jetzt in Deutschland unterwegs zu sein und einfach diese verschiedenen Landschaften zu sehen und auch die verschiedenen Leute, da merkt man schon auch, dass es Regionen gibt, wo die Leute eher ein bisschen aggro sind. Westerwald.
Ich fand den Westerwald total toll. Also sag mal, was hat dir denn jetzt am besten gefallen? Welche Tour oder welcher Ort?
Ich glaube da so um MTB News rum, kurz vor MTB News, wo wir durch diese Weingebiete da, Alsey oder was, wie hieß das?
Alsey, ja.
Das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. War ein bisschen anstrengend, weil es ging immer steil hoch, steil runter.
Und heiß vor allem, es ist so heiß. Es ist ja toll, nicht wie letztes Jahr, dass wir hier nur in der Regenhose hängen. Aber es ist schon sehr sonnig und da muss man schon aufpassen. Also ich werde da auch viel müder, wenn die Sonne so scheint. Mhm. Aber wir haben ja gut Hydration dabei.
Was war so der beste Moment bis jetzt für dich?
Ich glaube schon, wir hatten ja die 220-Tour, war ja auch noch zur Nordsee. Das heißt so gegen Ende, ich glaube bei 190 haben wir das erste Mal das Meer gesehen. Oder das, was ich für das Meer gehalten habe. War, glaube ich, nur, was war so eine Meeresenge oder
ja, so eine Bucht, ja.
Ja. Naja, egal. Für mich war es das Meer. Und da hatte ich schon, ich hatte wirklich Gänsehaut. Also ich bin da hochgefahren, es ging ja über so eine Düne drüber. Und ich hatte, also obwohl mir mega heiß war, plötzlich Gänsehaut, weil ich mir dachte, wow, wir sind jetzt echt zur Nordsee gefahren und einfach 190 Kilometer und mein Körper schafft das. Und dann so im Sonnenuntergang quasi am Wattmeer entlang, in Cuxhaven oder vor Cuxhaven, das war schon, also da war ich schon echt emotional fast schon.
Und was war so für dich bis jetzt der härteste Moment?
Das ist eigentlich krass, ne, weil meine härteste Tour war die kürzeste. Ich weiß nicht, was da los war. Wir sind diesen Rhein, am Rhein entlang, heißt das auch Rhein?
Mittelrheintal, ja, genau.
Von MTB News los, hat uns ja der Thomas Parz noch ein Stück gebracht und dann ist der irgendwann umgekehrt und ab da waren es irgendwie noch 70 Kilometer bis hinter Koblenz. Mhm. Das war mega hart, obwohl es total schön war.
Es ging eigentlich nur runter.
Das war, ja,
nur flussabwärts.
Alle haben gesagt die ganze Zeit, ja, es geht jetzt nur bergab, wird nicht schlimm, aber ich habe mich total gequält und das ist halt, ich glaube, das ist dieses Mindset, wenn du dir denkst, ja, ist nicht so schlimm, das ist gleich vorbei, dann zieht sich's halt wie Kaugummi. Wenn du dir aber sagst, pass mal auf, brauchst du gar nicht drauf freuen, dass es gleich vorbei ist, weil es wird nicht vorbeigehen, dann freut man sich irgendwie da einfach zu fahren und pedaliert halt vor sich hin. Also das ist voll das Kopfding.
Für mich war wahrscheinlich so der härteste Moment, als wir eben die ganz lange Tour gemacht haben und es so die letzten 3 Kilometer nochmal auf so einen Schotterweg gegangen ist. Alter, da bin ich so gestorben.
Ja, ich fand das gut. Da habe ich nochmal.
Da hast du nochmal.
Ich bin nochmal aufgelebt.
Da bist du nochmal. Hast du nochmal einen zweiten Wind bekommen, auf alle Fälle, ja.
Aber das ist auch das Schöne, finde ich, wenn man zu zweit unterwegs ist. Irgendwie zieht dann der andere ja schon immer mit. Oder man weiß, da ist noch jemand. Also ganz alleine. Also hier, du hast ja. Tobi erzählt mir dann immer von Jonas Deichmann und sagt dann immer, was wir eigentlich für.
Was wir für Lappen
sind. da so ganz alleine unterwegs zu sein. Also ich finde das schon schön, wenn man dann auch mal nach der Tour bei einem alkoholfreien Bier sich einfach drüber unterhalten kann. Oder es war ja auch total witzig, teilweise haben wir ja angefangen, über die dümmsten Sachen zu lachen, weil wir so müde waren und es einfach nicht mehr gegen die... Also ich konnte mich gegen die unwitzigen Witze von Tobi auch gar nicht mehr wehren.
Gegen meinen Schaum.
Also das finde ich schon cool, dass man sowas zu zweit machen kann. Und es sind ja auch immer Leute mitgefahren.
Ja.
Es sind ja ganz oft Leute dabei gewesen, was auch ziemlich cool war.
Was halt, glaube ich, ein großes Ding ist, wo, also wir haben ja auch eben Martin Donat getroffen und der meinte auch, wir sind so ein bisschen vorgefahren und meinte dann so auch, ja, wollen wir mal auf Steffi warten? Und dann meinte ich so, ja, wir warten eigentlich jetzt nicht so viel aufeinander oder fahren gar nicht so viel zusammen. Und dann meinte auch er, ja, es ist eigentlich genauso, wie man es machen muss. Hm. Weil, ich meine, wir fahren jetzt 1500 Kilometer und wenn du da die ganze Zeit miteinander fährst, ich glaube, da geht man sich relativ schnell auf den Sack. Und wir machen das halt jetzt so, dass jeder so ein bisschen für sich fährt. Also wir warten hin und wieder mal, hier oder da. Aber grundsätzlich gucken wir schon, dass jeder so ein bisschen sein Tempo fährt. Weil das ist schon, auch so Trittfrequenz und so, ist schon irgendwie was auf die Länge dann schon was ausmacht.
Vor allem beim Training macht das Sinn, wenn man in einer Gruppe fährt, weil vielleicht man als Schwächerer, also ich habe auch beim Training vorher ganz oft mit meiner alter Herrengruppe zu Hause trainiert, die sind dann vorgefahren und ich im Windschatten so mitgerollt. Das war dann okay. Oder dass man da auch mal vorne fährt und sich mal richtig quält. Aber hier, weil es so lange ist, glaube ich, muss man einfach auf seinen Körper hören und immer in einem angenehmen Bereich fahren. Also sobald du da versuchst, irgendwo dran zu bleiben. Das war nämlich so auf der 95-Kilometer-Tour. Da bist du mal kurz da auf diesem langen Stück am Rhein entlang da irgendwie, keine Ahnung, 35er Schnitt gefahren oder so und ich wollte dranbleiben und da habe ich mich völlig verheizt, aber der Rest des Tages im Arsch.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so einer der Hauptpunkte, was aber auch spannenderweise zu letztem Jahr komplett anders ist. Ich habe letztes Jahr die ganze Zeit nur Podcast gehört, den ganzen Tag
nur Podcast. Ja, das stimmt.
Und dieses Jahr ist irgendwie anders. Ich habe bis jetzt, also wir sind 1000 Kilometer Intertour, ich habe einen einzigen Podcast, der 45 Minuten ging, gehört und ansonsten nichts. Irgendwie, ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass...
Ist das Alter, Tobi, ist das Alter.
Ist das Alter, genau. Nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt durch Corona, dadurch, dass es auch jetzt so lang war, hatte ich aber auch irgendwie so viel, an dass man... Also man schafft es halt wirklich mal so aufzuräumen in seinem Kopf in der ganzen Zeit.
Da hast du ganz schön zu tun.
Da habe ich ganz schön zu tun.
Ich sag's dir.
Deshalb bin ich abends auch immer so platt. Das kommt gar nicht vom Radfahren, sondern
vom Nachdenken.
Halt vom Nachdenken und vom Kopf aufräumen. Genau. Aber ja, das ist auf alle Fälle so eine Sache, die wir machen es natürlich jetzt so, dass wir auf der Tour immer in Hotels schlafen, weil wir ja auch produzieren. Also wir haben auch den Michael Kull dabei, der das Fotoequipment dabei hat und der halt immer wieder anhält und filmt und fotografiert, damit wir das halt überhaupt schaffen. Letztes Jahr haben wir das noch alles so ein bisschen selber gemacht, immer mal wieder, und haben wir aber gemerkt, dass, also für mich ging es nicht so. Also ich schaff's jetzt noch irgendwie, den Komoot-Track online zu stellen und noch eine Insta-Story zu machen, aber jetzt wirklich diese Videos zu schneiden oder Videos zu sichten und auch so schnell, wie die jetzt rauskommen, das wäre jetzt einfach nicht möglich.
Und nee, total nicht. Also das war ja letztes Jahr alles so ein bisschen so eine Hauruck-Aktion. Wir haben es schon lange überlegt, aber du bist so fertig, kriegst du es nicht mal hin, ein Hotel zu buchen, dir zu überlegen, wo es dann lang geht oder wann man weiterfährt oder also, und ja, das ganze Material. Also ich habe teilweise bis 0 Uhr sitze ich abends noch da, nachts und schneide Videos und lade die online.
Ja.
Und ich glaube, dass das so nach draußen überhaupt sichtbar ist, das wissen ja die meisten auch, dass natürlich sich sowas nicht von alleine macht, aber das könnten wir überhaupt nicht leisten. Letztes Jahr sind die Sachen erst einen Monat oder fast 2 Monate nach der Tour rausgekommen, weil man das ja überhaupt nicht live machen kann. Deswegen finde ich das schon ein cooles Setup, dass wir das auch zeigen können, wie schön das ist und dass Leute vielleicht, also das wäre so meine, ich weiß ja nicht, warum du das eigentlich machst, weil es cool ist natürlich. Also ich auch, weil ich es machen will.
Ich mache es vor allem wegen Geld.
Ja. Nee, ich finde es halt toll, dass man das zeigen kann, dass jeder das machen kann. Also wirklich jeder. Wir sind ja keine Ausdauerathleten. Also wir haben uns halt vorbereitet, so wie jeder das machen kann. Neben der Arbeit auch, wir haben ja noch andere Sachen zu tun. Aber jeder kann das schaffen.
Genau, vor allen Dingen dieses Mal war es ja so, dass das Wetter vor der Tour so scheiße war, dass ich auch nicht so viel gefahren bin. Also wenn ich bis Juni 1000 Kilometer gefahren bin, dann war das halt viel so.
Ja.
Von daher, es kann halt wirklich jeder irgendwie schaffen. Und ja, du kannst halt einfach losfahren und du brauchst halt wirklich wenig Gepäck. Und genau, nochmal kurz zurück zu dem Thema, dass wir halt jemanden dabei haben, der Fotos macht und filmt. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch einfach sagen, ja cool, der fährt ja eh, dann lass uns doch einfach das ganze Gepäck da reinwerfen. Oder so, aber ich finde, das macht es irgendwie aus, dass man halt wirklich, also die Tour, die wir jetzt machen, die könnten wir genauso ohne Kamera auch machen.
Ja.
Ohne Probleme. Oder wir müssen nichts verändern. Einfach
ja,
gar nichts.
Ja, sogar, es ist ja sogar noch ein bisschen schwieriger, weil wir, also ich habe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht jede 20 Minuten das Handy draußen und mache ja selber noch Fotos und Videos. Und weil wir die ja, teilweise haben wir auch eine GoPro noch einstecken, die wir dann auch noch mit die Aufnahmen einbauen, für die Videos dann für MTB News. Und wenn ich jetzt einfach nur fahren könnte, ohne Fotos und Videos zu machen, oder müssen wir ja auch manchmal, wenn der Kull irgendwo steht und will fotografieren, manchmal fahren wir das auch zweimal oder wir müssen dann irgendwie anhalten, weil er noch was einstellen muss. Also wenn das alles nicht wäre, dann wäre es ja noch viel befreiter eigentlich. Also das ist, also ja, ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir das machen, um da mal der Welt zu zeigen, ihr könnt das auch und Deutschland ist schön.
Deutschland ist so schön, ja.
Genau. Aber ich würde es auch gerne mal so ohne alles machen. Ich plane schon irgendwo mal, keine Ahnung, mal nach Rom zu fahren oder irgendwas Kleines alleine zu machen, wo wirklich mal keine Kamera dabei ist, weil das noch befreiter ist.
Ja.
Ohne Musik, ohne Podcasts und ohne Kamera.
Ja,
also und dann werde ich hippie.
Dann wandere ich aus. Genau. Ja, jetzt haben wir halt, wie gesagt, jetzt sind wir gerade in Berlin.
Wir sind in Hamburg.
Genau, und bald genau so schaut es in meinem Kopf aus. Wir sind jetzt in Hamburg, wir fahren jetzt eben heute Abend zu Nils Peter Jensen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute den noch kennen. Also es war so einer der, ja, eigentlich so der größten Mountainbike-Stars im deutschsprachigen oder in Deutschland, als es losging. Jetzt macht er schon länger da nichts mehr. Ich bin total gespannt zu sehen, wie der wohnt. Wie ist es so für dich, in die Leben von anderen Leuten reinzukommen und mal zu gucken? Du kennst die halt irgendwie immer nur mit dem Helm auf und irgendwie an der Startlinie.
Ja.
Aber wie ist das so, mal zu sehen, wie der Manni wohnt oder wie... Ja. Wie Taxi wohnt.
Ich finde das total cool, weil wir, also das kennen die Hörer ja sicherlich auch, irgendwie ist man als Mountainbiker oder als Radfahrer allen anderen Radfahrern verbunden. Also irgendwie denkt man sich immer so, ja, die sind so ähnlich wie man selber und das ist ja auch so. Aber trotzdem lebt dann jeder ja doch irgendwie ein bisschen anders und ich finde das immer sehr inspirierend. Also immer wenn ich irgendwo bin, denke ich mir so, oh cool, hier, und dann überlege ich mir, hier könntest du eigentlich auch herziehen oder so könntest du dein Haus vielleicht auch irgendwann mal einrichten. Also ich finde das total schön, einfach mal in eine andere Welt einzutauchen mit jemandem, mit dem man eigentlich verbunden ist. Also man fühlt sich ja nicht fremd dort, sondern irgendwie auch ein bisschen zu Hause und finde das schon cool.
Ich finde es immer spannend, dass man halt wirklich viele Geschichten von den Leuten auch erfährt, die du halt jetzt so, wenn du unterwegs bist, nicht erfährst, weil die Leute zu Hause sich natürlich irgendwie viel sicherer fühlen oder dann ja auch viel freier sind, wie wenn du jetzt irgendwie die unterwegs triffst. Und
total, ja.
Ich denke, Taxi hat so einen Spruch gebracht, der dich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen inspiriert.
Ja, total, oder? Voll, weil ich meine, ich bin ja auch immer noch krass Rennfahrer am Herzen, aber ja, irgendwann muss man die Entscheidung treffen, vielleicht andere Sachen zu machen. Und er hatte gesagt, für ihn ist es immer ein Sieg oder so, hat er gesagt, wenn er das Beste gegeben hat. Und ob er an dem, zum Beispiel hat er gesagt, er ist Weltmeister, sage ich schon, er ist deutscher Meister geworden in Willingen damals, weiß nicht, vor ein paar Jahren. Und war an dem Tag aber nicht zufrieden, weil er persönlich einfach zu viele Fehler gemacht hat und mit seinem Fahren nicht zufrieden war. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Das fand ich auch ziemlich cool, weil ich jetzt auch denke, wenn ich hier die 220 Kilometer fahre, dann bin ich so zufrieden mit mir und dann kann Jonas Deichmann auch um die ganze Welt, das, was ich immer noch mega krass finde, aber in meinem Rahmen war das Beste, was ich geben konnte und das fand ich eine ziemlich coole Sichtweise von Taxi.
Ja, ja, weil auf der anderen Seite ist er dann irgendwie Zweiter gewesen bei irgendwas und hat sich aber mehr darüber gefreut wie über den Sieg, weil er für sich das Gefühl hatte, er hat halt das Beste gegeben.
Das ist ein halb profaner Spruch, aber der ist schon ziemlich wahr, weil da haben wir ja auch, wir unterhalten uns ja tatsächlich auch ab und zu beim Radfahren und da ging es auch um dieses so, diese Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, weil das ja auch durch die Medien einfach ja, total verzerrt wird, weil man immer sieht, was andere machen und man sich fragt, ist man jetzt eigentlich irgendwie noch cool genug und weiß ich nicht was. Und das finde ich halt wichtig, dass man selber sich gut einordnen kann. Das hat mich inspiriert bei Taxi. Der war da voll in seinem Element. Also ja, sehr cool.
Auf alle Fälle. Jetzt geht's weiter und in 3 Tagen treffen wir Cem Özdemir. Bist schon ein bisschen nervös?
Auf alle Fälle. Also, ja. Ich kenne das so, ich weiß nicht, ob du das... Du bist ja total souverän, wenn du moderierst und so, aber ich habe manchmal... Ich weiß nicht genau, was ich... Kennst du den Spruch? Ich weiß nicht, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
Ja.
So geht's mir dann immer. Ich weiß eigentlich nicht genau, was ich jetzt gleich sagen will. Ich rede einfach los und wenn mir dann aber im richtigen Moment nicht die Frage einfällt, dann stehe ich halt richtig doof da. Und wenn mir das vom Cem passiert, dann... Weiß ich nicht, dann bist du ja noch da.
Dann läufst du einfach weg.
Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr. Nee, also ich glaube, das wäre cool. Wir haben das ja ein bisschen mit Protect Our Winters aufgezogen. Die haben uns da geholfen, überhaupt den Termin zu bekommen. Das ist so eine Klimaschutzorganisation. Der Mats von denen will morgen auch mitfahren mit seinem Mountainbike.
Da sind wir sehr gespannt.
Sehr gespannt, wie lange der dranbleibt. Und ja, die sind auch super aufgeregt, dass es geklappt hat. Tatsächlich, wir haben ja angefragt und haben den Termin bekommen. Und die haben aber gesagt, das ist eigentlich... Also das hätten die jetzt nicht unbedingt erwartet. Mhm. Also es ist gar nicht so leicht.
Vorher hat er irgendwie eine komplette Stunde für uns geblockt, mit uns zu reden.
Ja, und der kommt sogar mit Fahrrad anscheinend. Genau. Und wir können mit dem auch ein paar Fahrradvideos aufnehmen. Ja.
Bin ich sehr gespannt.
Ob er im Drift vorm Reichstag lang cruist.
Weil was man wirklich sagen muss, was uns jetzt auch mal wieder bewusst, oder was mir bewusst geworden ist, dass wie gut eigentlich dieses Radnetz in Deutschland ausgebaut ist. Und wenn du...
Kommt drauf an, wo man ist.
Genau, es kommt drauf an, wo man ist. Und na klar, Städte, puh, ist halt echt schwierig. Wir sind so um Stuttgart rumgefahren, wo man denkt, so, das ist die grünste aller grünen Städte, ja. Gut, ich meine, da sitzen alle großen Autokonzerne, aber... Nee, aber ohne Scheiß, da ist halt richtig scheiße Rad zu fahren, finde ich. Aber umso weiter es in den Norden ging oder so, da waren überall Radwege und es war richtig, richtig cool. Und,
also von Münster bis zur Nordsee komplett Radweg.
Genau.
Und auch guter Radweg. Ja. Also bei uns in Brandenburg, da gibt es ja so Radwege, wo so die Wurzeln der Bäume so hoch wachsen und man dann nur drüber rattert, dann will man halt lieber auf die Straße, aber es war echt, das war richtig gut.
Also ich finde es halt echt faszinierend. Du kannst wirklich, also du kannst ja innerhalb von 2 Klicks dir eine Route planen, die nicht über befahrene Straßen geht, wo wir teilweise echt durch... über Straßen gefahren sind, wo man so gefühlt, wo seit 5 Jahren kein Auto mehr gefahren ist.
Ja, voll, wo du dachtest, normalerweise würde jetzt hier irgendwo, würde es nicht weitergehen, so Dead End.
Genau. Ah. Und das finde ich halt total spannend, dass es das halt irgendwie, obwohl Deutschland so krass dicht besiedelt ist, dass es das so gibt und alle Leute halt immer sagen, ja, es gibt zu wenig Radwege, aber es gibt halt einfach an diesen Knotenpunkten gibt es zu wenig Radwege, aber grundsätzlich ist Deutschland schon sehr fahrradfreundlich. Das
total.
Sieht man halt nur immer nicht so bei den Autofahrern. Die sind oft nicht so radfreundlich.
Ja, das ist wirklich das Ding, haben wir uns auch gesagt, was würden wir eigentlich dem Cem so fragen oder wo sind die Punkte? Und es ist eigentlich so ein bisschen die Aufklärung beider Seiten. Also was ist denn eigentlich die Rechte von Radfahrern und was müssen Autofahrer beachten? Und die haben
aber gar was müssen auch Radfahrer
beachten? Ja, genau, also Radfahrer, also was sind die Rechte und Pflichten, sage ich mal so, von Radfahrern und von Autofahrern, weil es halt ganz oft jetzt so gewesen ist, du kannst manchmal auf dem Radweg nicht fahren, der ist zu schlecht oder da fahren halt ganz langsame oder Kinderwegen, Mütter mit Kinderwegen und du ratterst da mit 30 km/h lang, ist ja auch nicht so gewinnbringend. Und da muss man einfach mehr Aufklärungsarbeit schaffen. Aber das werden wir ja alles dann erfahren, wenn der Ötze uns sagt, wie es weitergeht mit dem Radfahren, wenn die Grünen dann in der Regierung sitzen.
Also was mir auf alle Fälle jetzt aufgefallen ist, also hier sind oben sind ja auch so einige Radwege gepflastert mit einfach mit so Pflastersteinen, jetzt nicht so Paris-Roubaix-mäßig, aber schon so ein bisschen gepflastert. Und nach 1000 Kilometern im Sattel fahre ich lieber dann diese Stellen auf der Straße, weil langsam kann ich aber echt nicht mehr sitzen.
Stimmt, und das kannst du dir als Gelernter, habe ich jetzt rausgefunden, du bist doch Pflaster-Champion.
Ja, Landschaftsgärtner, genau. Ja. Pflaster-Champion ist aber auch. Ja. Hauptberuflicher Pflaster-Champion.
Und wenn der Pflaster nicht richtig schön plan liegt, dann hast du auch einfach keinen Bock drauf. Dann
flipp ich richtig aus.
Genau.
Ja. Genau, also wir haben jetzt noch 500 Kilometer. Es geht morgen von Hamburg bis nach Brandenburg und dann weiter nach Berlin.
Endlich zu Hause.
Endlich
so. Ich freue mich schon so auf ein ordentliches Leinöl mit Quark.
Und dann
Pellkartoffeln.
Fahren wir... Wo wir eigentlich 2 Tage geplant hätten, von Berlin nach Plessa zu dir, werden wir auch in einem Tag machen. Nochmal, das sind auch nochmal 170 Kilometer oder so.
170 Kilometer zum Nabel der Zeit.
Genau. Und dann
Paris, Plessa, Peking.
Und dann ist auch schon wieder rum dieses Jahr. Und hast du schon, also du hast ja schon gesagt, du hast irgendwie schon was Weiteres geplant. Wie schaut das aus oder was hast du jetzt auch übers Bikepacking nochmal gelernt, was dir für weitere Trips irgendwie weiterhilft und was vielleicht auch die Zuhörer noch spannend finden?
Ja, also ich habe auf alle Fälle gelernt, dass man ruhig auch großzügig sein darf mit der Route. Also ich glaube, umso längere Touren man sich vornimmt, umso spannender wird es ja am Ende. Also du bist dann auch einfach, wir hatten das eigentlich ja viel großzügiger geplant, oder ich sage mal auch Tage mit 60 Kilometern nur, weil wir noch jemanden besuchen mussten und so, was wir jetzt zusammengelegt haben. Weil du bist da einfach den ganzen Tag, wenn du den ganzen Tag fährst, dann schaffst du locker 100, 120, 150. Das kann man schon machen. Und was du schon gesagt hast, das mit dem Packen ist absolut wahr. Also ich habe ein bisschen mehr Sachen mit wie du, weil ich rede mich ja gerne damit raus, dass ich eine Frau bin und ich brauche mehr Utensilien. Aber eigentlich ist es am schönsten, man hat nicht viel dabei. Also ich weiß jetzt schon wieder 10 Sachen, die ich beim nächsten Mal zu Hause lassen würde. Und
ja. Also ich habe ja alle meine Sachen vorne in der Tasche und hinten in dem Saddlebag. Und ich weiß jetzt schon, dass ich werde auf alle Fälle keine Windjacke mehr mitnehmen das nächste Mal.
Ja, aber wir haben jetzt auch einfach gutes Wetter.
Ja, aber wenn du eine Regenjacke hast, brauchst du keine Windjacke.
Ja, das stimmt.
Also Regenjacke finde ich immer super wichtig, ich habe eine Regenhose dabei. Das ist schon super, weil klar, wir haben jetzt Glück, aber trotzdem, ich habe eine Weste dabei und dann brauchst du keine Windjacke mehr. Und ich habe halt hier von diesen Überjacken, die du quasi nochmal übers Trikot ziehst, habe ich 2 dabei, da würde ich auch nur noch eine mitnehmen.
Ja.
Also das sind so die beiden Sachen, die ich halt ändern würde, weil der nächste Trip, den ich mache, der geht halt einmal um Schottland rum. Und der ist halt dann komplett self-supported, ohne irgendwen dabei. Da werden wir auch selber fotografieren. Und da müssen wir halt ein Zelt mitnehmen. Also dann muss man da halt irgendwie noch so die Zeltsachen mit reinkriegen. Aber eben, du brauchst halt echt wenig Zeug.
Und was ist dein wichtigstes Utensil?
Ich sag immer, es sind die wasserdichten Socken. Die haben wir jetzt noch nicht gebraucht, weil wir noch nicht nass geworden sind. Aber ist echt schwierig zu sagen.
Ja.
Also ich denke die Weste, weil du die halt immer mal wieder anziehen kannst aufmachen.
Ja, hatte ich auch viel an, ja.
Genau. Und das ist, ja.
Genau, also wenn ihr da draußen das mal vorhabt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Wir sind ja immer erreichbar quasi.
Genau.
Und ansonsten, glaube ich, findet man auch super viel. Also es machen ja so viele Leute. Aber wir haben jetzt gar nicht viele getroffen eigentlich, ne? Komischerweise. Viele Radfahrer, nicht, ja. Aber keine Bikepacker.
Ja.
Also gestern so viele Rentner. Also Nordsee ist ja Nordsee-Radweg, du. Ja. Da sind schon einige Graukappen unterwegs.
Eine einzige Risikogruppe da oben.
Genau.
Ja. Aber
Aber sehr, sehr zu empfehlen, sowas zu machen. Also ich finde es wirklich mega. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Wir sind ja noch nicht mal rum, aber eigentlich denkt man dann irgendwann, was soll jetzt noch passieren? Man schafft es schon irgendwie.
Vor allen Dingen, was ich halt empfehlen würde, wenn jetzt jemand überlegt, das zu machen und damit anfängt, würde ich tatsächlich sagen, ja natürlich, ey, es ist mega cool, irgendwie ein Zelt dabei zu haben und dann zu zelten. Aber wenn du 150 Kilometer am Tag fährst, dann ist es auch gut, ein vernünftiges Bett zu haben. Von daher, wenn man jetzt damit anfängt, würde ich tatsächlich sagen, probiert es halt irgendwie mit Unterkünften erstmal und lernt erstmal so, was das heißt, so lange am Stück und so viele Tage am Stück zu fahren. Und wir machen das jetzt immer, wir buchen über Booking, weil das kannst du normalerweise bis 18 Uhr an dem Tag stornieren. Und das heißt, wenn wir merken, heute ist ein guter Tag oder heute ist ein schlechter Tag, dann können wir nochmal umbuchen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich kaum eins von den Hotels zu dem Zeitpunkt, wo wir es wirklich gebucht hatten, auch jetzt am Ende benutzt. Aber man kommt halt dann durch Booking auch an wirkliche Schnäppchen ran. Und wir haben jetzt nicht so super viel Geld ausgegeben. Und auch zwischendurch kostet es jetzt nicht so viel.
Außer also, wenn man hier bei Tim Melzer essen gehen will.
Wenn man bei Tim Melzer essen gehen will, weil ich das gerne, weil ich hier das...
Und dann auch gleich 3 Hauptgerichte bestellen. Das ist Tobias Woggon Live.
Ja, natürlich.
Aber das ist auch das Schöne. Ich glaube, man kann dann echt stolz auf sich sein. Und wenn man dann in so einer schönen Stadt ist, dann kann man auch ruhig mal so ein bisschen das feiern für sich.
Ja.
Also das ist ja auch einfach ein persönliches Erlebnis. Ich finde auch Urlaub machen. Also ich könnte nie mich an den Strand legen und irgendwie chillen. Mhm. Also vielleicht mal einen Tag Wellness, okay. Aber so, das bringt einen so viel emotional, körperlich, physisch und psychisch, finde ich schon gut.
Ja.
Wie ein neuer Mensch kommen wir hier raus, du.
Ja. Ich habe auf alle Fälle ein deutlich älterer neuer Mensch, aber
ja,
gut.
Ja. Ja, und mal gucken, ob wir dieses Jahr, du hast ja letztes Jahr so viel abgenommen und ich wollte dieses Jahr auch irgendwie das probieren, aber man hat so einen Hunger die ganze Zeit, ich glaube, das wird nichts.
Ja, das ist halt verrückt. Ich habe ja hier schon mal im Podcast erzählt, dass ich dieses Whoop-Band habe und das zeigt, wie viel Kalorien man verbraucht. Und der krasseste Tag waren über 7000 Kalorien und so der Durchschnitt ist so zwischen 5.500 und 6000 Kalorien am Tag. Und das, ja.
Klar, ich glaube, der Körper kann nur 5000 aufnehmen oder sowas.
Ne? Weiß ich nicht genau, aber es ist auf alle Fälle, das ist schon einiges.
Ja.
Von daher muss man da auch immer anständig nachspachteln. Und was wir dieses Jahr jetzt auch gelernt haben, also bei Komoot kannst du quasi auswählen, ob du jetzt Gravel fährst oder normales Rennrad. Und wir gucken halt immer so, was cooler ist. Und es macht auf alle Fälle halt auch Spaß, immer mal wieder so Gravel-Stücke drin zu haben. Wir hatten gestern ein relativ langes Gravelstück und
ja, Hamburg Baustelle.
Genau. Und ja, das ist auch cool, dass man dann halt einfach noch weiter weg ist von den,
ja,
von den Autos.
Also ich würde auf alle Fälle Gravelrad nehmen, auch genau, wenn man viel auf der Straße fährt, aber du hast einfach die Möglichkeit, immer mal abzukürzen oder du willst auch einfach keine Panne haben. Das ist ja mega nervig, wenn du dann noch anhalten musst und irgendwie Reifen flicken.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen bequemer. Also so ein Gravelrad ist auch einfach, da kann man ein bisschen weniger Luftdruck fahren, das ist ein bisschen weicher und ja, also ich würde auf alle Fälle Gravelrad.
Genau. Ja, das würde ich auch auf alle Fälle. Also wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, sowas zu machen, wie gesagt, schreibt uns gerne, entweder mir über Instagram oder Steffi über Instagram, was ihr wissen wollt, vielleicht ein paar Erfahrungen oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen...
Unsere Route kann man auch angucken.
Genau.
Hast du auch Shownotes in deinem Podcast?
Habe ich auch Shownotes.
Da könnt ihr mal genau die Komoot-Route anschauen.
Die aktuelle Collection ist ja noch nicht fertig, aber man kann so ein bisschen auf meinem oder deinem Komoot-Account, genau, anschauen, wo wir hergefahren sind.
Ich kann auch meine Party-Marty-Playlist noch reinmachen für Motivation.
Auf alle Fälle. Ja, ich denke, das wird nicht vonnöten sein. Und ja, wir machen jetzt hier auf die nächsten 500 Kilometer, treffen noch zwei super interessante Leute. Dann sind wir bei dir und dann sind wir in Dresden bei Bike24, da wo wir letztes Jahr gestartet sind. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer ganz normalen, regulären Folge von Single Trails and Single Mold. Dann vielen Dank fürs Zuhören und genau, bis nächste Woche.
Bis dann.